Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm, und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist mehr wert als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Die Worte des heiligen Evangeliums. Tilge unsere Sünden.
Liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, wir wollen wieder auf den Herrn hören, der zu uns jetzt gesprochen hat in seinen Worten, und genauer einmal hinhören, was er jedem Einzelnen von uns sagen will. Es ist seine Botschaft heute an uns in der ganzen Kirche. Es kommt also jetzt ein Schriftgelehrter zu ihm. Man muss wissen, vorausgeht eine ganze Auseinandersetzung mit den Sadduzäern. Sadduzäer und Pharisäer, das sind so theologische Richtungen gewesen. Die Sadduzäer, die haben nicht an die Auferstehung geglaubt, die waren etwas so, die sogenannten liberalen Theologen von damals, könnte man sagen. Und mit denen hat er sich gerade auseinandergesetzt und sie zum Schweigen gebracht. Und das hat dieser Schriftgelehrte mitbekommen, was er denen gesagt hat. Wie er denen also sehr treffsicher geantwortet hat. Und deshalb geht er jetzt zu Jesus hin und er fragt ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Und dieser Schriftgelehrte ist also nicht einer, der Jesus reinlegen will, sondern das ist einer, der es eigentlich gut meint. Der will es wirklich wissen, nicht? Er fragt nicht nach den verschiedensten Geboten, Verboten, die Menschen um die 10 Gebote herum gemacht haben damals, also die damaligen Theologen, könnte man sagen, des alten Bundes, sondern er will wissen, was steht über allem. Was ist wirklich das Wichtigste? Also, und in Jesu Antwort ist gleichsam ein erstes und ein zweites Gebot das Entscheidende. Kein anderes ist größer und wichtiger, nicht? Und Jesus antwortet ihm also, als das Erste ist, höre Israel. Das ist das Erste, höre Israel. Und wenn Sie das Hauptgebot der Liebe dann ernst nehmen, dann wird das Hören ein Ausdruck dieser Liebe sein zu Gott. Wenn ich Gott wirklich liebe, dann will ich genauso wie Jesus nichts anderes zur Speise haben als den Willen des Vaters. Und das ist meine tiefste Erfüllung, den Willen des Vaters zu erfüllen. Das ist der Ausdruck der Liebe. Und deshalb höre Israel. Ich muss auf den Willen des Vaters hören. Und der, der ihn liebt, der will ihn hören. Der will nicht seinen eigenen Willen durchsetzen. Der will den Willen des Vaters tun. Des Vaters, der mich so unendlich liebt und mein Bestes will. Und ich will nichts anderes als das, was er will. Deshalb das Erste, höre Israel. Ich glaube, man kann sich das nie genug sagen. Wenn Sie unser Gebet einmal durchforsten, Ihr eigenes Gebet, dann überlegen Sie mal, wie viel da reden ist und wie viel hören ist. Wie wir auf Gott gleichsam fast stumm reden. Wir beten am laufenden Band und wenn wir fertig sind und Amen sagen, hau mal ab. Das heißt, wir lassen ihn nie zu Wort kommen. Wir hören nicht hin, Herr, was sage ich dir überhaupt? Und was sagst denn du mir? Was willst denn du mir in dem Gebet sagen? Zum Beispiel in dem Psalmen, da spricht ja Gott auch zu uns. Will ich das hören? Höre ich hin? Überlege ich das? Oder bete ich den Psalm einfach runter? Ja? Aber so, dass Gott nicht zu Wort kommt. Nein, höre Israel. Wenn ich den Willen des Vaters erfüllen will, muss ich hören. Ja, sogar horchen. Nicht bloß hören, horchen. Mich ausrichten auf ihn. Und dann kommt Gehorchen. Und das ist die Quelle aller Fruchtbarkeit. Also, als erstes, höre Israel. Bedenken Sie einmal heute, wie sieht es mit meinem Hören aus? Wenn Sie auch hören auf die vielfältige Sprache Gottes. Er spricht ja nicht nur in der Schrift zu mir. Er kann auch durch einen Mitmenschen mich plötzlich ansprechen. Vielleicht durch eine ganz unangenehme Situation. Herr, was willst du mir sagen? Schauen Sie, wir regen uns wegen jedem Haufen Käse auf, oder? Fangen ganz schnell an schimpfen, ärgern uns. Warum? Weil wir unchristlich leben. Ganz einfach. Weil wir nicht hören. Würde ich hören, würde ich zuerst fragen, bevor ich mich aufrege, Herr, was willst du mir sagen? Du, der hat mir jetzt eine Ohrfeige gegeben, eine geistige, es hat nur so gescheppert. Herr, was willst du mir sagen? Ah ja, du wolltest mir sagen, was ich für Aggressionen in mir habe. Ja, das habe ich gemerkt. Den hätte ich auch batschen können. Stehen Sie, und dann danke ich dir, Herr, für das Werkzeug, das mir geholfen hat, meinen Misthaufen da drin zu entdecken und zu erleben. Und es ist was anderes, wenn ich mein Elend erlebe, als wenn ich nur theoretisch sage, ich bin ein Sünder. Stehen Sie? Nicht, dann brauche ich mich schon mal nicht aufregen, kostet mir keine Kraft und keine Nerven. Wenn ich höre, Herr, was willst du mir sagen? Das muss eine dauernde Antwort geben. Herr, was willst du mir sagen? Wenn Angenehmes kommt, wenn Unangenehmes kommt. Wenn ich mich entscheiden soll, auf einmal zeigt sich der und der Weg. Gut, prima, Herr, klar. Wenn nicht, gut, dann willst du das nicht. Höre, Israel, das ist das Erste. Höre, Israel. Und dann kommt es. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Es gibt keinen anderen Herrn. Und da muss ich mich auch wieder sehr deutlich fragen, es geht ja immer noch um die Osternacht. Wir werden ja mit diesen Texten vorbereitet für die Osternacht. Einen Bund mit diesem einen Herrn zu schließen. Es gibt keinen anderen Herrn. Ich schließe nur mit Christus einen Bund. Sie wissen ja, dass manche Leute mit Satan einen Bund schließen, um reich zu werden oder weiß ich was. Nicht? Nein, ich schließe mit Christus einen Bund. Nur mit ihm. Er ist der Herr. Aber ich muss mir jetzt im Laufe der Fastenzeit klar werden, deshalb das Evangelium, ist er wirklich der Herr meines Lebens oder bin ich immer noch selber mein Herr und ich entscheide, was für mich gut und schlecht ist. Verstehen Sie? Das heißt das. Das ist nicht einfach nur ein Wort. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Er sagt ja am Schluss, du bist schon nahe beim Reich Gottes. Das heißt, wenn ich es erkannt habe, bin ich schon ganz nahe dran. Aber das Erkennen allein genügt nicht. Ich muss es dann tun. Lebe ich so, dass es nur einen Herrn in meinem Leben gibt, der über mein Leben zu bestimmen hat. Nicht ich, sondern er. Das ist dieses Wort, das mich in Freiheit führt. Wenn ich mein eigener Herr bin, bin ich dauernd unsicher, denn ich habe nichts in der Hand. Nicht einmal mein Leben im nächsten Augenblick. Also ein sehr deutliches Wort. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum haben wir beim Propheten vorher gehört, ich werde nie mehr zum Machwerk meiner Hände sagen, mein Gott. Das heißt, ich werde nie etwas anderes mehr anbeten. Ich werde nie mehr etwas anderes über dich, Gott, stellen. Ich werde mich nie mehr an irgendetwas anderem orientieren, an keiner Ideologie und an nichts, nur an dir, mein Herr. Das heißt es. Wenn jetzt wieder alle Katholiken dieses Evangelium auf der ganzen Welt hören würden und dann sich entscheiden würden, könnten wir uns viel Geld und viel Zeit sparen von unnötigen Diskussionen. wenn alle wieder zurückkehren und sagen, Christus allein ist der Herr meines Lebens und auf ihn höre ich und nicht auf irgendwelche irrige Stimmen oder Besserwisser. Verstehen Sie? Auf ihn höre ich. Das ist die Entscheidung. Eine wichtige vor der Osternacht, sonst geht die Osternacht wieder vorbei, als ob nichts gewesen wäre. Und dann versucht Jesus es zu konkretisieren. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. Was heißt das? An was denken Sie, wenn Sie an die einzelnen Worte denken? Mit ganzem Herzen. Was ist gemeint? Vom Griechischen her und vom Biblischen her. Herz ist die innerste Mitte der Person. Das heißt, das Herz ist der Sitz aller emotionalen und auch rationalen Kräfte. Das ist das Herz. Herz ist nicht einfach Gefühl oder so, sondern es sind zwar alle emotionalen Kräfte gemeint und die rationalen Kräfte. Also mein Denken, alles ist mit Herz gemeint. Ich soll also alles, all diese Kräfte des Denkens, meiner Emotionen, auf diesen einen Herrn ausrichten, nicht auf mich. Dich lieben mit ganzem Herzen, heißt das. Dann das Zweite, dich lieben mit der ganzen Seele. Es gibt für Seele gibt's verschiedene Begriffe im Griechischen, aber hier ist der gemeint, es ist das ganze Lebensverlangen gemeint. Also meine Willenskraft ist gemeint, nicht? Selbst mein Martyrium, die Hingabe meines Lebens mit dieser Seele ist gemeint, mein Gesamtleben, ja? Also auch mein Äußeres. Also alles soll auf dich ausgerichtet sein. Mein Wille, mein gesamtes Leben, selbst bis zur Hingabe meines Lebens, alles soll auf dich ausgerichtet sein. Und dann aus ganzer Kraft, das meint jetzt Kraft, so die ganzen Mittel, die dem Menschen zur Verfügung stehen, sein Besitz und alles, was ihm zur Verfügung steht, geistige, materielle Werte. Also wiederum, mit all dem will ich dich lieben. Das heißt, alles soll auf dich ausgerichtet sein. Alles soll dieser Liebe zu dir dienen. All das kann zugleich auch ein Götze werden. Nein, es soll alles dir dienen. Das heißt, Gott mit allem zu lieben. Und dann noch aus ganzem Denken, das heißt, mit der ganzen Vernunft. Sie kennen das Wort schon am Anfang der Fastenzeit, Metanoein, denkt um. Ich soll also mein Denken ganz auf Christus ausrichten, lieben mit meinem ganzen Denken. Das ist das gleiche Wort. Umdenken, nicht mehr von mir her denken und die Sachen beurteilen und sehen, sondern von dem, der einzige Herr meines Lebens ist. Von ihm her beurteile ich mein Reden, Denken und Tun. Von ihm her wird mein ganzes Denken bestimmt. Das heißt, Gott zu lieben. Mit seinem ganzen Denken. Also das sind diese Begriffe. Sonst schließen wir drüber weg und weiß gar nicht, was gemeint ist. Also lässt sich zusammengezogen, die ganze Person ist auf diesen einen Herrn ausgerichtet. Das ist dieses Umdenken, das Metanoein eigentlich. Da ist alles zusammengefasst. Und dann lieben wir Gott über alles. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Das ist natürlich ein dauernder Prozess, das merken Sie. Aber es ist wichtig, tagtäglich diesen Prozess zu gehen. Denn er lohnt sich, er führt mich in die volle Erlösung und Freiheit. Und es geht bei diesem Lieben, da gibt es auch wieder verschiedene Worte im Griechischen, um Agapein, das ist die göttliche Tugend der Liebe. Also eine solche Liebe muss Gott uns selber eingießen und das ist geschehen in der Taufe. Wir können göttlich lieben, bis hin zur Feindesliebe. Das kann kein Mensch sonst. Und das werden Sie merken, Sie haben die Kraft. Ich habe schon so oft gesagt, manche sagen, ja, wie soll ich jetzt den lieben, diesen Kaktus, der mich bloß den ganzen Tag sticht? Prüfen Sie einmal, müssen Sie auf einen Menschen, der Sie sehr verletzt hat oder beleidigt hat oder was auch immer, mit dem Sie sich schwer tun, müssen Sie über den urteilen? Müssen Sie das? Müssen Sie über den reden? Müssen Sie über den negativ nachdenken? Müssen Sie dem, weiß ich, Böses wünschen? Müssen Sie das? Oder können Sie auch vorne diese Öffnung schließen und im Innern sagen, Herr, segne ihn. Lass ihn zu dir finden. Gib ihm noch mehr Gnade wie mir. Wie es im Philipperbrief heißt, den anderen höher schätzen als sich selbst. Und sie werden merken, gegen alle Gefühle können sie das überzeugt beten, garantiert. Das ist die göttliche Tugend der Liebe. Das ist dieses Agapein, das ist gemeint. Sehen Sie, wo ich etwas willentlich, das ist das Haupt, das ist das Entscheidende der Person, willentlich dem Herrn sage, wo die Gefühle ganz anders sind. Die spielen keine Rolle, da habe ich keine Macht darüber. Aber entscheidend ist, was ich will. Herr, ich will, dass du diesen Menschen segnest und nicht verfluchst. Ja? Statt, dass ich über ihn rede und schlecht mache. Sie werden merken, diese Kraft ist in ihnen, sie müssen nicht lieblos sein. Probieren Sie es. Dann wissen Sie, ich habe Ihnen schon ein paar Mal gesagt, das, was wir in der Heiligen Schrift hören, wo es der Herr uns sagt, das ist keine Theorie. Wer es tut, erfährt es, dass es so ist. Es ist eine Kraft, die alles übersteigt. Nicht? Der vielgepriesene Freud in der Psychologie, der sagt, einen nächsten lieben, den ich nicht kenne, das ist eine Zumutung. Und den Feind lieben, das ist eine Form von Selbstmord. Da merken Sie, der große Psychologe, der die Leute ins Heil führen will, ist nicht fähig, nicht einmal fähig, den Nächsten zu lieben, den er nicht kennt. Da merken Sie doch den Unterschied. Was göttliche Liebe ist. Was der einfachste Mensch kann, was der große Freud nicht konnte. Das muss mal im Vergleich mal klar werden. Verstehen Sie? Das ist nicht etwas, was man menschlich kann. Das zeigt er eher. Das kann man menschlich nicht. Das Alte Testament hat auch gesagt, den Feind hassen. Sie konnten es auch noch nicht. Sie hatten noch nicht diese Gnade der Erlösung. Sie hatten noch nicht die göttliche Tugend der Liebe. Verstehen Sie? Deshalb sagt Jesus, ich aber sage euch, ja, jetzt wird's möglich. Aber wir müssen es tun. Dann erfahren wir es und die Welt erkennt es an uns. Ja. Und dann sagt er, und den Nächsten lieben wie sich selbst. Sehen Sie, das ist sicher ein Prozess. Und das ist ein großes Problem. Wissen Sie, viele mühen sich um Nächstenliebe und merken, es geht nicht. Und merken nicht, woran es hängt. Nämlich, dass die Liebe zu sich selber fehlt. Wenn ich mich selber nicht annehmen kann, wie ich bin, wenn ich mich nicht versöhnen kann mit mir als dieser Person, so wie sie aussieht, wie viel Gewicht sie hat, wie groß sie ist, wie breit sie ist, wie viel Begabung, wie viel Grenzen sie hat, alles, was zu mir gehört. Wenn ich nicht wirklich Ja sagen kann, sage Herr, ja, so bin ich von dir geliebt und so darf ich sein und ich sage Ja zu mir mit meiner ganzen Lebensgeschichte. Wenn ich das nicht kann, kann ich auch den Nächsten nicht lieben. Dann werden Sie merken, dann sind wir in der großen Gefahr, unsere eigenen Fehler, die wir in uns so zu bekämpfen hätten, die bekämpfen wir dann im anderen. Wenn wir dann unsere eigenen Fehler im anderen entdecken, dann fahren wir über den her und verurteilen ihn. In Wirklichkeit verurteilen wir uns selber. Sehen Sie, deshalb ist es so wichtig, zu dieser Entscheidung zu kommen, zu diesem Hinfinden, zu dieser Heilung zu kommen, die viele brauchen, um zu einem wirklichen Ja zu meinem Leben. Ich darf so sein. Mein Leben, so wie es war, gebe ich in die Hand Gottes, ich streiche nichts mehr, ich sage Ja zu mir. Sich das unheimlich befreiend und sich selber vergeben, was man an Dummheiten gemacht hat. Das ist sehr wichtig. Dann werde ich fähig, den Nächsten zu lieben. Und die Kraft bekommen wir wieder aus der Gottesliebe. Ja? Aber wissen Sie, das ist ein so wichtiges Gebot und die meisten vergessen die Liebe zu mir selber. Den anderen zu lieben wie mich selber. Lehnen sich ab, ich kaufe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Ja, wie sollen denn die den Nächsten lieben? Geht nicht. Wie mich selber. Wenn ich mich ablehne, lehne ich auch den anderen ab. Werden Sie sehen. Also hören Sie genau hin. Und der Herr, er fordert nicht einfach etwas. Er gibt die Kraft dazu. Und die Kraft liegt in der erlösenden Gnade unseres Christseins. Das ist das Wesen des Christseins. Müssen wir uns mal bewusst werden. Nicht? Und der Schriftgelehrte erkennt, jawohl, genau das ist es ja. Das ist das Erste, das steht über allem, über Brandopfer, über jedem anderen Opfer. Die Liebe ist immer der Maßstab bei meinen Entscheidungen. Wenn sich irgendwelche Gesetze widersprechen, die Liebe hat den Ausschlag zu geben. Bei allem. Dass ich manchmal auch auf etwas vielleicht sogar Frommes verzichten muss, weil die Liebe in der Familie das jetzt von mir fordert, in der Familie zu bleiben, anstatt an etwas Großem, Schönen, Religiösen teilzunehmen. Kann sehr wohl sein. Die Liebe steht über allem. Das wird hier ganz klar. Das ist keine Ausrede, verstehen Sie? Dass ich sage, ja, das weiß jeder selber, ob er sich auch ausredet. Oder ob es um eine Entscheidung ist für die Liebe in Freiheit. Sie steht über allem. Ganz wichtig, er ist der Herr. Und jetzt kommt eigentlich dieser interessante Satz, du bist nicht mehr weit vom Reiche Gottes. Was fehlt denn noch? Er ist ja nicht mehr weit. Er hat es erkannt. Er hat es erkannt, was richtig ist. Das heißt, Jesus sagt ihm damit eigentlich, lass jetzt die Tat folgen. Schließ dich Jesus an. Also das Erkennen heißt, du bist nicht mehr weit vom Reich Gottes. So wie der verlorene Sohn am Schweinetrog, er hat es auch erkannt. Nicht? Wenn er nicht umgekehrt wäre, nur erkannt hätte, hätte es ihm nichts genutzt. Er wäre nicht in das Reich Gottes gekommen. Verstehen Sie, der Unterschied, wir erkennen manches, tun wir es dann auch. Überlegen Sie mal, was wir schon alles erkannt haben und nicht getan haben. Sie waren nicht mehr weit vom Reiche Gottes. Aber den letzten entscheidenden Schritt haben wir vielleicht nicht getan. Nachholen. Es ist nie zu spät.